Ja, ich darf uns alle recht herzlich grüßen heute Morgen. Ich möchte Fortsetzung machen. Wir hatten beim letzten Mal in das Kapitel 4 des Lukas-Evangeliums begonnen hineinzuschauen, um die Anfänge des öffentlichen Wirkens Jesu in Galiläa zu erleben. Ich lese jetzt in Kapitel 4, ab Vers 30. Während er sprach, konnte ihm die ganze Gemeinde nur zustimmen. Sie staunten alle darüber, wie Jesus Gottes rettende Gnade verkündete und fragten sich ungläubig, ist das nicht der Sohn Josefs, unseres Zimmermanns? Ja, das war für viele ein Problem. Da erlebten sie, dass dieser Jesus mit einer besonderen Vollmacht sprach und erkannten, der ist ganz anders wie alle anderen. Aber gleichzeitig stand er plötzlich ihnen vor Augen, ja, wer ist er denn eigentlich? Kennen wir den nicht als den Sohn des Zimmermanns? Das war für die Menschen gar nicht so einfach, dass dieser Jesus, den sie als Sohn des Zimmermanns Josefs erlebt hatten, nun plötzlich so gewaltig redete, mit Vollmacht von Gott ausgestattet sprach. Dieses Geheimnis, was wir natürlich heute mit unseren Augen direkt klar sehen. Wahrer Mensch und wahrer Gott. Wir wissen das. Das wussten die aber damals noch nicht. Und das ist so das große Geheimnis um die Person Jesu, solange die Geschichte auf dieser Erde läuft. Dass die einen sagen, er ist doch nur ein Mensch gewesen, wie alle anderen auch. Und wir Gläubigen sagen, nein, er ist auf der einen Seite wahrer Mensch, auf der anderen Seite aber auch wahrer Gott. Jesus redete weiter, sicher werdet ihr mir das Sprichwort vorhalten, Arzt hilft dir selber. In Kapernaum hast du große Wunder getan. Zeig auch hier, was du kannst. Aber ihr wisst doch, ein Prophet gilt nichts in seiner Heimatstadt. Ja, sicher werdet ihr mir das Sprichwort vorwerfen, Arzt, hilf dir selber. Wir denken an die Kreuzigungsgeschichte und wie unter dem Kreuz Menschen sagten, anderen hat er geholfen. Jetzt steig doch herab vom Kreuz und hilf dir selbst. Welche Worte und hätte Jesus das getan, gäbe es für uns keine Erlösung. Es war die göttliche Bestimmung. Wir haben eben von einer anderen göttlichen Bestimmung im Römer 11 gelesen. Der Fall der Juden ist den Heiden zum Heil geworden. Ja, wer kriegt das auf die Reihe? Der Plan und der Wille Gottes erscheinen dem Menschen manchmal unglaublich. Auch für uns ist es vielleicht manchmal schwer, das auf die Reihe zu kriegen. Arzt, hilf dir selber. Steig herab vom Kreuz. Aber Gott sei Dank, er hat es nicht getan. Ja, und jetzt sagt er, denk doch an den Elia. Damals gab es genug Witwen in Israel, die Hilfe brauchten, denn es hatte 3,5 Jahre nicht geregnet. Stellt euch das mal vor, wir sind jetzt gerade so unwahrscheinlich glücklich über den Regen, der die letzten Tage gefallen ist. 3,5 Jahre hat es da nicht geregnet, weil der Prophet Elia gebetet hatte. Und später betet er wieder und Gott schenkt wieder Regen. Ja, aber nicht zu ihnen wurde Elia geschickt, sondern zu einer nicht-jüdischen Witwe in Zarpat bei Sidon. Stellt euch das einmal vor. Zu einem Fremden, der nicht zum Volk Gottes gehörte, wird der Elia geschickt und erlebt dort die Hilfe. Ja, aber es geht dann weiter. Oder erinnert euch an den Propheten Elisa. Es gab unzählige Aussätzige in Israel, aber keiner von ihnen wurde geheilt, als Naaman, der Syrer, er war der Einzige. Das ist so eine tolle Geschichte, die ich immer wieder gerne einmal mir vor Augen halte. Dieser Naaman hatte in seinem Haus ein jüdisches Mädchen als Haushaltshilfe. Und die sagt dann eines Tages, ach, wäre doch mein Herr bei dem Propheten, dann der würde ihn von seinem Aussatz freimachen. War das nicht schön, dass das jüdische Mädchen, das da verschleppt worden war und war jetzt in ein fremdes Land gekommen, für ihren Herrn, dem sie dient, Fürsorge zeigt. Ja, dann macht sich der Naaman auf den Weg und er nimmt Silber und Gold mit und alles Mögliche. Und dann kommt eine Situation, wo der Prophet zu ihm sagt, tauche dich 7-mal im Jordan unter, dann wird dein Fleisch wieder gesund. Und jetzt regt er sich auf. Sagt er, bei uns, die Flüsse und Bäche, die sind wesentlich angenehmer. Sollte ich mich hier am Jordan niedertauchen? Und da wollte er sich abwenden und wieder zurückfahren. Und dann sagen sie ganz liebevoll zu ihm, wenn der Prophet dich etwas Großes geheißen hätte, hättest du das nicht getan? Wie viel mehr, wenn er sagt, tauche dich 7-mal unter, so wirst du wieder gesund. Und dann tut er das. Und er erlebt die vollkommene Wiederherstellung von seinem Aussatz. Unwahrscheinlich. Und da wird uns wieder gezeigt, Gott ist in der Lage. Gott hat Mittel und Wege zu helfen, die wir nicht haben. Er kann das. Und jetzt kommt noch was sehr Schönes. Nachdem dieser Naaman erkannt hat, dass der Gott Israels der wahrhaftige Gott ist, hat er ein Problem. Er sagt, wenn ich jetzt mit meinem König in dem seinen Tempel gehen muss, weil der sich auf mich stützt, und ich muss mit dem in dem Tempel niederfallen, weil er seinen Gott anbetet, hat er jetzt ein Problem mit. Und jetzt bekommt er die Zusage, ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, mach dir daraus kein Problem. Gehe hin im Frieden. Ist das nicht unwahrscheinlich? Wir sind manchmal so ein bisschen eng und er sagt, ja, also, wenn der doch jetzt an den Gott Israels glaubt, dann kann der doch nicht mehr in einen fremden Tempel gehen und dann dort niederfallen. Aber in seinem Herzen betete er ja nicht den fremden Gott an. Der König neben ihm betete den falschen Gott an, aber er betete im Herzen den richtigen Gott an. Und schaut einmal, das ist das so schön. Das sehen wir, Gott sieht das Herz eines Menschen an. Ist das nicht schön? Und so konnte er ganz getrost mit dem König in den Tempel gehen und er stand unter dem Segen Gottes. So, jetzt geht's hier weiter. Das war nun den Zuhörern zu viel. Wütend sprangen sie auf und schleppten Jesus aus der Stadt hinaus bis zu dem Steilhang des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war. Dort wollten sie ihn hinunterstoßen. Doch Jesus ging ruhig durch die aufgebrachte Volksmenge weg, ohne dass jemand ihn aufhielt. Ist das nicht eigenartig? Jetzt regen sie sich auf über das, was Jesus ihnen gesagt hat. Und es entsteht in ihrem Herzen das Verlangen, den müssen wir beiseite tun. Der muss weg. Ich weiß nicht, ob einer von euch jetzt schon daran denkt, als der Simeon Jesus, das Baby, im Tempel auf die Arme nimmt, macht er eine Aussage über diesen Jesus. Und er sagt, dieser wird ein Zeichen sein, dem man widerspricht. Hier erleben wir es schon ganz am Anfang seines Wirkens. Ein Zeichen, dem widersprochen wird. Und das zieht sich ja dann bis zur Kreuzigung durch, mehrere Male. Versucht der Feind, Jesus auszuschalten, aber es gelingt ihm nicht. Aber auch heute erleben wir ganz klar, Jesus, wenn wir ihn in dieser Welt vor Menschen bekennen, erleben wir doch wirklich manchmal, dass uns widersprochen wird. Dass man sagt, ja, also es gibt bestimmt irgendwas Höheres, es gibt bestimmt irgendetwas, was wir nicht sehen. Wer weiß. Aber sobald wir den Namen Jesus nennen, erleben wir eine Scheidung der Geister. Solange man nur allgemein von einem höheren Wesen, von einer Macht, von einer Vorsehung, von einem Gott spricht, hat man überhaupt kein Problem. Sagen Sie, ja, also das kann ja eventuell sein. Aber warum ausgerechnet kommt ihr Christen mit diesem Namen Jesus? Ein Zeichen, dem widersprochen wird. Und damit müssen wir leben. Damit müssen wir klarkommen. Dass nicht alle zu uns sagen, ach wie schön, dass sie mir was von diesem Jesus sagen, sondern dass wir vielleicht merken, dass sie sich uns gegenüber anders verhalten. Damit müssen wir leben. Ja, bevor ich weitergehe, möchte ich einige Aussagen, die ich in meiner Wuppertaler Studienbibel von dem Theologen Fritz Rieniger las, zu diesen Texten hier in Lukas 4. Da schreibt Rieniger, Lukas spricht von der Kraft des Heiligen Geistes. Habe ich beim letzten Mal, haben wir das gehabt. Das Reden seiner kraftvollen Worte, das Tun seiner kraftvollen Werke, in Klammern Wunder, strömten bei dem Herrn aus der Kraftquelle des Heiligen Geistes. Das griechische Wort für Kraft, nämlich Dynamis, enthält das Symptom des machtvollen Bewegtwerdens, des machtvoll Heilenden und Aufrichtenden. Wir dagegen haben aus dem Wort Dynamis welches Wort gebildet? Dynamit. Und bezeichnen damit einen machtvoll zerstörenden Sprengstoff. Merkt ihr den Gegensatz? Dynamis, göttliche Kraft, die Jesus durch den Heiligen Geist hatte, die Wunderbares bewegte, die heilte, wie wir auch gleich in den beiden Beispielen sehen, und aufrichtete. Und der Mensch richtet mit dem Sprengstoff Ungutes an und zerstört. Doch wo der Geist Gottes, schreibt Reneger weiter, und nicht der Geist des Menschen und des Ichs am Werk ist, da geschieht nicht Vernichtungsarbeit, sondern Aufbauarbeit. Wo der Geist Gottes, die göttliche Dynamiskraft, tätig ist, da wird Schöpferisches, Göttliches und Ewiges geleistet. Zitat Ende. Ich finde das so schön, wenn wir diese Gegensätze in der Bibel gezeigt bekommen. Auf der einen Seite der Mensch und seine Kraft, die Macht der Finsternis und ihre Kraft. Und auf der anderen Seite die wunderbare Kraft Gottes, die nicht zerstört, die nicht kaputt macht, die aufrichtet, die erbaut, die heilt und befreit. Wenn wir uns nun die ersten Wunderzeichen des Messias Jesus, die Lukas berichtet, ansehen, soll das eben Gesagte uns dabei begleiten. Die geschehenen Zeichen und Wunder waren für ihn Legitimation des von Gott gesandten Messias. Also, alle Zeichen und Wunder, die Jesus getan hat, waren nichts anderes als eine Bestätigung, dass er wirklich der von Gott gesandte Messias war. Ich habe letztes Mal ja schon aus dem Jesaja gelesen, wo der Prophet Jesaja das eben schon im Voraus sagt, dass er Zeichen und Wunder tun wird. Und eigentlich hätten da ja schon die Juden, die das Alte Testament kannten, ganz klar erkennen müssen, er ist es, dieser Jesus. Denn genau das, was die Propheten über seine Person sagen, erfüllt sich, geschieht. Gottes wunderbares Wirken, schrieb ich mir weiter auf, berichtet die ganze Heilige Schrift seit dem Schöpfungsbericht der Genesis, dem ersten Buch Mose. Denn es heißt dort, Gott sprach und es wurde. Bis in das letzte Buch der Offenbarung, Kapitel 21, Vers 5, wo es dann heißt, und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Das ist eins meiner Lieblingsworte in der Bibel. Und er sprach, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Wo der allmächtige und wahrhaftige Gott spricht, da kann es gar nicht anders sein, da wird etwas geschehen. Und das erleben wir ja auch als Christen, wenn wir die Bibel lesen. Und wenn wir an eine Sache kommen, wo Gott uns etwas zeigen will, dann merken wir, wie Gottes Wort auf einmal zu uns spricht. Und dann in dem Augenblick bewirkt es etwas an unserem Herzen. Vielleicht kommen wir an eine Stelle, dass wir vergeben sollen. Es gibt jemanden, mit dem wir uns so schwer tun, dem zu vergeben. Dann bewegt uns der Heilige Geist im Herzen und sagt, vergib. Schau doch, wie viel Gott dir vergeben hat. Und du lebst Tag für Tag aus dieser Vergebung. Vergib. Und plötzlich kannst du durch die Gnade Gottes vergeben. Musst ihm nicht mehr die Schuld nachtragen. Was ist das schön? Oder das Wort Gottes sagt uns, freu dich doch Du hast so ein langes Gesicht. Denkst du, soll ich mich freuen? Und plötzlich zeigt dir der Heilige Geist, es gibt eine Freude, die unabhängig von äußeren Dingen ist. Das ist die Freude über Gott. Und dann kann der Heilige Geist dein Herz bewegen, dass der du vorher mit so einem langen Gesicht rumliefst, plötzlich zur Freude kommst, die von Gott gewirkt wird. Was ist das schön, wie Gott unser Herzen bewegen kann. Ja, der Messias bzw. der Friedefürst wurde ja lange Zeit im Voraus durch die Propheten angekündigt. In Jesaja 9, Vers 5 haben wir diese wunderbare Stelle, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und jetzt kommt, was alles mit dieser Person zusammenhängt und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Also da kann ich jetzt im Einzelnen nicht alles drauf eingehen. Die nächsten beiden Wunder, die wir lesen, ganz kurz gehe ich drauf ein, ist erstens eine Austreibung eines Dämonen. Jesus kam nach Kapernaum in Galiläa und sprach dort am Sabbat zu den Menschen. Die Zuhörer waren sehr beeindruckt von dem, was er lehrte, denn Jesus redete mit einer Vollmacht, die Gott ihm verliehen hatte. In der Synagoge war ein Mann, der von einem Dämon beherrscht wurde. Der schrie laut: Hör auf! Was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Du bist doch nur gekommen, um uns zu vernichten. Ich weiß, dass du von Gott kommst und zu Gott gehörst. Jesus befahl dem Dämon: Schweig und verlass diesen Menschen. Da schleuderte der Dämon den Mann mitten unter sie auf den Boden und verließ ihn, ohne ihn weiter zu schaden. Darüber erschraken sie alle in der Synagoge und sagten: Wie redet denn dieser Mann? In der Kraft Gottes befiehlt er den bösen Geistern und sie müssen gehorchen. Bald sprach man in der ganzen Gegend über das, was Jesus getan hatte. Das erste gewaltige Wunder zeigt uns, dass Jesus Macht hat über alles. Über alle Mächte, über alle Gewalten. Er hat die Macht über alles. Und ich musste heute Morgen, wurde ich noch einmal so erinnert an das schöne alte Kirchenlied, Jesus ist kommen. Und da gibt es die wunderbare Strophe, Jesus ist kommen. Wir haben das letzte Lied ja gesungen, er ist der Erlöser. Jesus ist kommen, der starke Erlöser. Bricht dem gewappneten Starken ins Haus. Sprenget des Feindes befestigte Schlösser, führt die Gefangenen siegend heraus. Fühlst du den stärkeren Satan, du Böser? Jesus ist kommen, der starke Erlöser. Ach, ihr Lieben, seht ihr, keiner konnte dem helfen. Aber Jesus sprach zu dem Dämon und er musste weichen. Schau einmal, was haben wir doch für einen wunderbaren und starken Herrn und Gott. Manchmal vergessen wir das ein wenig. Dann müssen wir uns wieder erinnern lassen. Jesus ist stärker und mächtiger als alles. Und wie viele Menschen sind in einer Gefangenschaft, in einer Gebundenheit des Teufels, aus der sie selber sich nicht befreien können. Und wenn jetzt Jesus in ihr Leben kommt, wie bei diesem Mann dort in der Synagoge, dann hat er die Macht zu sagen: Sei los von deiner Gebundenheit. Ich, Jesus, mache dich frei. Und darum dürfen wir den Menschen sagen: Es gibt einen, der kann dich von dem, was dich bindet. Vielleicht ist es Jähzorn, Ungeduld, was nicht alles, Lieblosigkeit. Man ist gefangen, man kommt da nicht raus, man muss. Und dann kommt Jesus, der starke Erlöser, und macht frei. Und zum Schluss wird uns von einer Krankenheilung berichtet. Nachdem Jesus die Synagoge verlassen hatte, ging er in das Haus des Simon, dessen Schwiegermutter. Achtung, hast du es gehört? Petrus hatte eine Schwiegermutter. Der Petrus war also verheiratet. Hier steht es, ganz klar. Diese Schwiegermutter lag mit hohem Fieber. Man bat Jesus, ihr zu helfen. Er trat an ihr Bett, beugte sich über sie und befahl, dem Fieber zu weichen. Sofort war sie gesund, sie stand auf und sorgte für die Gäste. Ist das nicht schön? Dieser Jesus, was er alles kann. Da befreit er einen, den der Satan in seinen Klauen hat. Und hier steht er am Bett der von einem hohen Fieber beladenen Schwiegermutter des Petrus und erweist sich als der, der auch Kranke heilen kann. Und jetzt sage ich direkt etwas. Es gibt Dinge, da werden Menschen nicht gesund. Da beten wir für Menschen und wir erleben, es geschieht keine Heilung. Das müssen wir ganz klar stehen lassen. Wir können also nicht sagen, es muss also unbedingt jeder gesund werden. Aber eins dürfen wir nicht verlieren aus den Augen. Jesus kann. Wir dürfen ihn auch darum bitten. Und wenn aber Jesus einen anderen Weg mit einem Menschen geht, dann müssen wir das auch akzeptieren. Also nicht extrem werden. Es gibt ja Richtungen, die sagen, wenn du geglaubt hättest, wärst du gesund. Was hat man damit Christenmenschen wirklich falsch und niedergemacht in ihrem Glauben? Wenn du geglaubt hättest, hat man mal schnell gesagt. Aber die Situation, deshalb, wir müssen das von Fall zu Fall unterscheiden. Aber bei Jesus ist die Möglichkeit, Jesus hat die Macht und Jesus hat die Kraft. Ich lese noch den Schluss. Später nach Sonnenuntergang brachten viele Familien ihre Kranken zu Jesus. Er legte ihnen die Hände auf und heilte sie alle. Viele befreite er auch von Dämonen, die laut schrien, du bist der Sohn Gottes. Aber er bedrohte sie und befahl ihnen zu schweigen, denn sie wussten, dass er Christus, der von Gott gesandte Retter war. Am nächsten Morgen verließ Jesus das Haus und zog sich in eine einsame Gegend zurück. Aber die Leute erschienen ihm, suchten ihn überall, und als sie ihn endlich gefunden hatten, wollten sie ihn festhalten. Er sollte bei ihnen bleiben. Und jetzt kommt etwas ganz Entscheidendes. Doch er wies sie ab. Und jetzt sagt Jesus den eigentlichen Auftrag, den er hat. Ich muss die rettende Botschaft von Gottes neuer Welt auch in alle anderen Städte bringen. Das ist mein Auftrag. Also, der Vorrang waren nicht die Zeichen und die Wunder, so schön das ist. Der Vorrang ist die Verkündigung des Wortes Gottes. Und das war ja auch, als Jesus das Wunder der Brotvermehrung gemacht hatte. Es waren ein paar kleine Fischlein, ein paar Brote und er heilte ein paar tausend Menschen. Da haben sie wollten sie ihn bei sich behalten und wollten jetzt sagen, den brauchen wir. Der sorgt jeden Tag für unsere Bedürfnisse. Und Jesus sagt, nein. Er ging weg, er ließ sich nicht zum Brotkönig machen. Er hatte den Auftrag, die rettende Botschaft zu verkündigen. Menschen zu sagen, Gott liebt dich. Gott will, dass du gerettet bist, dass du nicht verloren gehst, sondern dass du in die Ewigkeit zu Gott kommst. Das will Gott. Und diese Botschaft, die muss verkündigt werden. Er ging weiter und predigte in den Synagogen von Galiläa. Und das Schöne ist, das Wort Gottes wird heute immer noch verkündigt. auch heute Morgen hier bei euch und überall. Und Gott tut, wenn wir so das in den Ländern von China und Südamerika hören, Gott tut immer noch Großes und Wunderbares. Ich darf noch beten. Ja, Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir, denn ich ziehe es aller Habe und dem größten Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. Amen.